Willkommen zu einer neuen Folge von Soka Fußball in Afrika. Wahrscheinlich haben sich nicht so viele gefragt, warum jetzt die letzten Monate, Wochen keine neuen Folgen von Soka kamen. Aber nach dem Afrika Cup, ja, habe ich so ein bisschen eine Pause eingelegt, habe mich vor allem drauf konzentriert, auch den TikTok und den Instagram-Kanal von Soka ein bisschen intensiver zu bespielen. Und da war einfach zeitlich dann kein Raum, um auch noch Podcasts aufzunehmen. Aber ich habe im Hintergrund natürlich trotzdem geplant, habe Interviews angefragt. Also da kommt auf jeden Fall jetzt wieder mehr. Ich hoffe, ich schaff's, sowohl Instagram und TikTok aktiv zu bespielen, als auch hier eben Podcast-Folgen rauszuhauen. Und ja, ich war eigentlich gerade dabei, eine Folge zum Fußball in Libyen und warum da gerade so viel Geld reingepumpt wird, zu planen und zu recherchieren. Und dann platzte eben, ja, dieses Urteil des Berufungsausschusses der CAF rein, dass Marokko der Afrika-Cup-Titel zuerkannt wird. Und da habe ich mir natürlich gedacht, okay, ich reagiere jetzt nicht direkt drauf, nehme nicht am nächsten Morgen eine Reaktion darauf auf, sondern sammle erstmal so ein paar Informationen für Gespräche mit Leuten in Marokko und im Senegal, um mir da so ein bisschen ein differenziertes Bild zu schaffen und kein Schnellschuss, der dann sehr viele falsche Fakten enthalten würde. Und jetzt will ich eben mal versuchen, so ein differenziertes Bild eben zu zeichnen und zu erklären, was denn überhaupt passiert ist. Und da habe ich mir jetzt mal vorgenommen, das Ganze in drei Teile aufzuteilen. Also, erster Teil, wie habe ich das Ganze im Stadion erlebt und was hat sich rund um dieses Finale des Afrika Cups, über das ja jeder jetzt mittlerweile diskutiert hat, zwischen Marokko und Senegal wirklich abgespielt. Dann zweiter Teil, wie ist es jetzt zu diesem Urteil gekommen, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass doch Marokko der Titelträger ist und warum könnte das Ganze wieder revidiert werden, was sind da die rechtlichen Grundlagen, all das besprechen wir im zweiten Teil und als drittes kommen wir dann noch drauf, welche Folgen das Ganze für den afrikanischen Fußball haben könnte und jetzt schon hat, also für die CAF und für die Afrika Cups der Zukunft. Und da starten wir direkt mal rein in Teil 1. Sprechen wir nochmal über dieses Turnier in Marokko. Ich war ja für die K.O.-Phase vor Ort und ja, was kann man sagen? Senegal war lange in Tanger stationiert, hatte da auch wirklich einen großen Support der Marokkaner. Man kann vielleicht schon fast sagen, sie waren das zweitbeliebteste Team nach eben der marokkanischen Nationalmannschaft und Tanger ist so ein bisschen zu Little Dakar geworden, habe ich jetzt schon mal so angehört. Ich war selber bei einem Spiel Sudan gegen Senegal und ja, da war auf jeden Fall das Fanlager der Senegalesen in der Überzahl. Dann ging es eben nach dem Halbfinale per Zug für die senegalesische Mannschaft nach Rabat und da gab es dann eben das erste Chaos am Bahnhof, als dann riesige Menschenmassen auf die Mannschaft eingeströmt sind. Es gab viel zu wenige Securities und es gab danach große Vorwürfe des senegalesischen Verbandes, dass man eben die Mannschaft hier nicht geschützt hat. Und wiederum gab es dann aber auch aus dem marokkanischen Lager Vorwürfe. Man habe bewusst so eine Situation heraufbeschworen, weil man eben angekündigt hat, wann man an dem Bahnhof in Rabat ankommt. Also da stand man wieder Wort gegen Wort und man kann es vielleicht in dem Sinne noch abtun mit Vorgeplänkel auf das große Finale. Es ging aber noch weiter, denn es gab dann auch Beschwerden des senegalesischen Verbands wegen des Trainingsortes, weil man sich geweigert hat, sein Abschlusstraining auf dem Gelände des marokkanischen Verbandes abzuhalten. Man hat einfach Spionage befürchtet. Da waren ja überall Kameras, da konnte man das Ganze immer einsehen und ja, wenn man dann, keine Ahnung, Standardtaktiken einüben will etc., dann macht man das natürlich eher ungern unter den Augen des kommenden Finalgegners. Ich war dann auf der PK von CAF-Präsident Patrice Motsepe am Tag vor dem Finale und der hat dort eben auch verkündet, dass das Finale jetzt ins Olympische Stadion verschoben wurde, das eben direkt neben dem Finalstadion steht und ja, da wurde dann schlussendlich trainiert, aber es war eben so ein bisschen Orga-Chaos und hat sich so ein bisschen in ein Bild eingefügt. Dann die Stunden vor dem Finale, Crepin Diatta konnte nicht spielen wegen einer Lebensmittelvergiftung. Ousseynou Niang musste das Aufwärmen aus dem gleichen Grund abbrechen. Und da gab es ja dann auch nach dem Spiel heftige Vorwürfe von Ismaël Jacobs, dass eben drei Spieler bewusst vergiftet worden waren. Was gibt's noch zum Vorgeplänkel vor dem Finale zu sagen? natürlich Marokko im Halbfinale gegen Nigeria, diese ganze Handtuchthematik, die da begonnen hat gegen Stanley Nwabali, den Torwart von Nigeria. Da war es ja so, dass die Fans die Ordner und Balljungen angestachelt haben, ihm immer wieder sein Handtuch wegzunehmen, damit er sich eben seine Handschuhe nicht abtrocknen kann. Dann sind danach Videos davon viral gegangen und es hat sich so ein bisschen ein Hype in Marokko entwickelt um diese Torwarthandtücher des Gegners. Ja, das hast du auch gespürt, das war auch wirklich ein Thema am Abend vor dem Finale. Da haben die Leute über diese Handtuchthematik gesprochen und es ist ja im Finale noch ein bisschen weiter eskaliert. Und was man auch noch als letztes vor dem Finale sagen muss, immer wieder gab es diese Vorwürfe, Marokko wird von den Schiedsrichtern bevorteilt, Tansania im Achtelfinale hat sich betrogen gefühlt, auch Kamerun war sauer im Viertelfinale. Es entstand so ein Grundbrodeln, der Druck auf die Schiedsrichter ist immer weiter angewachsen, jede Entscheidung wurde genau begutachtet und ja, es wurden Anzeichen für Betrug gesucht. Also da war schon mal von Anfang an ein riesiger Druck auf dem Finalschiedsrichter und all das hat sich ja dann eben einfach aufgestaut, um sich dann am Tag des Finales beziehungsweise in der Schlussphase des Finales komplett zu entladen. Während des Spiels vorher war es wirklich sportlich. Ein Spiel auf sehr, sehr gutem Niveau, auf Weltklasse-Niveau kann man schon sagen, zwischen Senegal und Marokko. Einfach sportlich. Zwei Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegnet sind, richtig stark waren. Diese Handtuchthematik, auch dieses Video von Ashraf Hakimi, wie er von den Fans aufgefordert wird, ein bisschen irritiert schaut, was die denn jetzt von ihm wollen und dann das Handtuch dann eben ja Richtung Fans geworfen wird. Also das hat man im Stadion ehrlicherweise gar nicht so wahrgenommen. Ich war ja auf der Pressetribüne. Das war dann so ein Thema, das dann erst durch die Ereignisse in der Verlängerung so richtig Fahrt aufgenommen hat. Während des Spiels war das eigentlich eher so ein bisschen Geplänkel. Dann die Schlussphase. Ashraf Hakimi wird bei einer Ecke vom Senegal kaum berührt, geht aber zu Boden. Der Ball landet anschließend im Tor der Marokkaner. Der Schiedsrichter hatte aber vorher schon diesen Zweikampf mit Ashraf Hakimi abgepfiffen und deswegen war es auch nicht möglich, das Ganze mit dem VAR sich nochmal anzuschauen. Im Nachgang muss man sagen, das Tor hätte zählen müssen. Senegal hätte eigentlich in der 86. Minute in Führung gehen müssen, weil der Schubser oder beziehungsweise das bisschen Berührung hat nicht ausgereicht, um wirklich einen Foul an Hakimi zu pfeifen. Und ja, dann eben diese entscheidende Szene in der Nachspielzeit. Ecke Marokko, El Hadji Malik Diouf und Brahim Diaz liefern sich einen harten Zweikampf in der Mitte. Diouf reißt Diaz zu Boden. Der Schiri lässt aber zunächst weiterlaufen. Dann greift der VAR ein. Der Schiedsrichter geht raus zum Monitor, um sich das Duell nochmal anzuschauen. Und beide Teams, beide Lager sind wirklich zu diesem VAR-Monitor gestürmt. Es war eine riesige Menschentraube rund um diesen VAR-Monitor. Da gab es auch schon erste Schubsereien und emotionale Diskussionen. Es war auch ein langer VAR-Check. Ja, und dann entscheidet der Referee eben auf Elfmeter. Und Jubelszenen bei den Marokkanern, bei den Fans, bei den Spielern, bei den Ersatzspielern. Einer ist sogar an der Seitenlinie auf den Knien gerutscht und hat das Ganze bejubelt, als ob sie gerade schon den Afrika-Cup gewonnen hätten. Die Senegalesen finden es natürlich überhaupt nicht lustig, diskutieren wild auf den Schiedsrichter ein und es ist so eine Spirale der Emotionen, die überall im Stadion zu spüren war. Es hat sich alles immer weiter angestachelt und dann ist auch dazu gekommen, dass der Fanblock der Senegalesen hinter dem marokkanischen Tor immer wütender geworden ist und auch hier haben sich alle gegenseitig gepusht. Die ersten Fans sind dann in den Innenraum gesprungen, um auf das Feld zu gelangen. Und auch auf der Medientribüne hinter uns gab es wilde Streits zwischen den senegalesischen Journalisten und den marokkanischen Journalisten. Hier waren dann ein paar Securities vor Ort und haben ja Schlimmeres verhindert. Es sind ein paar Wasserflaschen hin und her gespritzt worden, aber Schlägereien oder sowas wurden eben durch die Securities verhindert. Was auf dem Platz passiert, hat man auf der Medientribüne eigentlich kaum wahrgenommen, weil alle Richtung Fanblock von den Senegalesen geschaut haben, weil da mittlerweile eben sehr viele Fans in den Innenraum gesprungen sind und dann gab es richtig wüste Schlägereien zwischen den marokkanischen Ordnern und Balljungen und eben den senegalesischen Fans. Ja, die sind auf den Elektrobanden rumgesprungen, haben alles versucht kaputt zu machen, was sie in den Griff bekommen haben und die Polizei, die war da einfach lange nicht in Sicht und es war einfach wirklich eine wilde Schlägerei. Wenn wir zurückgehen auf den Platz, Senegals Coach Pap Thiaw hat seine Spieler in die Kabine beordert. Sadio Mané ist auf dem Platz geblieben. Auch noch zwei, drei weitere Spieler sind länger draußen geblieben, haben mit dem Referee ein bisschen diskutiert. Irgendwann war es dann wirklich nur noch Mané, der auf dem Platz stand und mit dem legendären Coach Claude Leroy der sich an das Spielfeldrand begeben hatte, diskutiert hat und mit ihm eben gesprochen hat. Da gibt es dann auch Zitate, die angeblich gefallen sind, so, was würdest du jetzt halt machen? Und ja, es gibt immer eine Chance. Was genau gesprochen wurde, werden wir sicherlich nie erfahren und werden die beiden nur wissen. Also es herrschte Chaos überall. Die Polizei hat ewig gebraucht, um wirklich zu diesem senegalesischen Block zu kommen. Und ja, davor ist schon großer Schaden angerichtet worden. Ein marokkanischer Balljunge musste mit einer Trage abtransportiert werden, hat dann, glaube ich, danach die Diagnose Kieferbruch bekommen. Einige Fans sind bereits von den Ordnern in die Katakomben gebracht worden, also quasi verhaftet worden. Auf dem Platz hat dann Sadio Mané sein Team zurück auf das Feld beordert. Hat davor auch noch mit Teammanager El Hadji Diouf gesprochen. Der Schiedsrichter hat dann entschieden, dass das Spiel wieder angepfiffen wird. Brahim Diaz chippt den Elfmeter in die Mitte. Edouard Mendy nimmt ihn sicher auf. Und ja, die Lautstärke im Stadion hat da ganz kurz ein Minimum erreicht und dann wieder ein plötzlich komplettes Chaos. Also das ganze Stadion war so ein bisschen überfordert mit diesen ganzen Ereignissen. Dann haben plötzlich die senegalesischen Journalisten gejubelt und natürlich zurückprovoziert zu den Marokkanern, die sie davor vielleicht ja so ein bisschen blöd angemacht haben von der Seite. Viele Senegal-Fans haben das alles gar nicht mitbekommen mit dem Elfmeter, weil sie am anderen Ende immer noch mit den Auseinandersetzungen mit den Ordnern und den Balljungen beschäftigt waren. Einige waren sogar während dem Elfmeter noch auf dem Platz gestanden. Also es war wirklich wild, du wusstest nicht, soll ich jetzt nach links auf den Fanblock schauen, soll ich nach rechts zum Elfmeter schauen. Es war gar nicht so leicht, alles im Blick zu behalten. Und als dann endlich nach wirklich 20 Minuten, halbe Stunde, nachdem es angefangen hat, das ganze Chaos, die Polizei aufmarschiert ist im Stadion vor dem senegalesischen Block, da sind alle so schnell wie möglich zurück in den Block geklettert und ja, erst dann ist wirklich an dieser Front Ruhe eingekehrt, also erst wirklich, sagen wir mal, ab der 95. Minute der Verlängerung. Auf dem Platz hat sich's auch wieder ein bisschen beruhigt. Wir alle wissen ja auch, wie es weitergegangen ist. Die Balljungen und Ismaël Saibari liefern sich Kämpfe mit Senegals Ersatzkeeper Djewan Diouf um das Handtuch. Und es waren einfach komplett verrückte Szenen. Also sowas hat man noch nie gesehen. Und Pape Gueye schießt in der Verlängerung das 1-0 für den Senegal, das dann bis zum Ende Bestand hat. Senegal hat den Afrika-Cup gewonnen. Und das Stadion, das hat sich unglaublich schnell geleert. Die Fans aus Marokko sind sofort rausgegangen. Auf der Pressetribüne haben die senegalesischen Journalisten gefeiert. Die Marokkaner waren bitter enttäuscht und auch, ja, die waren schon auch sehr geladen. Im Medienraum, also da, wo man sich dann zum Arbeiten zusammenfindet, da gab es heftige Streits. Auf der PK dann auch. Da ist ja Senegals Coach Pape Thiaw ausgebuht worden und hat das Podium dann verlassen ohne PK. Also das marokkanische Team ist erst gar nicht durch die Mixzone gelaufen. Auch die Senegalesen waren kurz angebunden. Easy Jacobs war so quasi der Einzige, der wirklich gesprochen hat und hatte auch schon erste Andeutungen bezüglich dieser möglichen Vergiftungen von Crépin Diatta und Niang gemacht. Deswegen war es einfach komplett verrückt und überfordernd, was da alles passiert ist an dem Tag. Aber man dachte, okay, man hat eigentlich einen sportlichen Sieger gekürt, eben den Senegal, und dann war Ende des Abends, aber wie wir wissen, nicht des Dramas. Danach wird natürlich viel geschrieben über dieses Finale, der Schaden war absolut angerichtet. Die Medien außerhalb von Afrika haben mal wieder bewiesen, man sucht nur nach diesen kuriosen Geschichten im afrikanischen Fußball. Da gab es kein echtes Interesse am sportlichen Wettbewerb, zumindest in großen Teilen. Ja, man darf hier auch nicht generalisieren, aber das war schon das ganze Turnier überspürbar, hier sollen Narrative erfüllt werden, jede nur bisschen kuriose Szene wird ausgeschlachtet, wird auf Instagram, auf TikTok gepostet und damit sich in den Kommentarspalten dann viele Kommentare sammeln. Die Ereignisse im Finale sorgen jetzt schlussendlich dafür, dass ein eigentlich top organisiertes Turnier, das sich mit jedem anderen kontinentalen Turnier mindestens auf Augenhöhe sehen kann, so in Erinnerung bleibt. Und da ist auch nochmal mir wichtig, dass ich meine Meinung dazu sagen kann. Für sich alleine genommen ist das Finale wirklich ein Skandal und die Vorgänge, die passiert sind. Aber was daraus gemacht wird, wie die Akteure dargestellt werden, ist stark durch Vorurteile und auch unterschwelligen Rassismus geprägt. Fans, die versuchen, den Platz zu stürmen und sich mit Ordner prügeln, hatten wir auch hier in Deutschland schon zuhauf. Teams, die den Platz aus Protest verlassen, hat man weltweit schon öfter gesehen. Stichwort Gert-Jan Verbeek mit AZ Alkmaar 2011. Oder man denke nur an das Chaos nach der WM-Quali-Partie 2005, als türkische Spieler in der Mixzone Jagd auf die Schweizer Spieler gemacht haben. Ich will damit die Ereignisse rund um das Finale nicht gutheißen. Ich will es auch nicht kleinreden oder andere Sachen in den Fokus rücken. Aber was ich sagen will, da standen 22 Spieler auf dem Platz, die fast geschlossen in den Top 5 Ligen der Welt spielen. Coaches, die beide ewig lange in Europa gespielt haben. Ein hochprofessionelles Stadion mit hochprofessioneller TV-Übertragung und neuesten Standards. Aber heruntergebrochen wird das Narrativ danach mal wieder auf eins. Ja, die rückständigen Fußballer in Afrika kriegen es mal wieder nicht hin, ihre Emotionen zu kontrollieren und alles versinkt wie immer im Chaos. Kommentare wie, dafür lieben wir doch den Afrika-Cup und ähnliches machen dann die Runde. Und all das ist einfach nur geprägt durch Vorurteile, die auch durch westliche Medien geschürt werden. Da braucht sich niemand rausnehmen. Der Afrika-Cup ist ein ernstzunehmendes Turnier mit sportlichen Höchstleistungen. Das werden wir auch bei der WM sehen. Senegal und Marokko zählen für mich dort ganz klar zu den Geheimfavoriten. Die zwei besten Teams Afrikas mit guter Struktur und herausragenden Einzelkönnern. Ja, das Finale war ein Skandal, aber es war ein Skandal des Fußballs, kein Skandal des afrikanischen Fußballs. Es war die oft zitierte hässliche Fratze des Fußballs, aber nicht die hässliche Fratze des afrikanischen Fußballs. Und das ist mir ganz wichtig, weil das in so vielen Medienhäusern und in so vielen Online-Medien immer noch präsent ist, dass wir mit dem afrikanischen Fußball machen können, was wir wollen, dass immer noch nur das Kuriose zählt und nur damit können Klicks erzielt werden. Aber damit bewirkt man ja auch den Effekt, dass es sich nie ändern wird, dass man immer dieses Narrativ bedient und gar nicht erst der Welt klargemacht werden kann, ey, da wird richtig professioneller, richtig guter Fußball in guten Stadien gespielt. Und natürlich hat man sich mit dem Skandal rund um das Finale selber ins Bein geschossen, aber auch schon vorab war klar, was die Leute weltweit für ein Bild vermitteln wollen. Und ja, das hat man natürlich jetzt dann mal wieder geschafft. Aber auch natürlich darf man hier die Spieler, die Fans, die Offiziellen, niemanden rausnehmen. Damit hat man sich natürlich, wie gesagt, selber das größte Bein gestellt. Sprechen wir über die Folgen des Ganzen. Der CAF-Disziplinarausschuss hat 10 Tage nach dem Finale wirklich harte Strafen verhängt. Pap Chau, der Trainer Senegals, wurde für 5 Spiele, also für 5 CAF-Spiele, nicht für die Weltmeisterschaft oder ähnliches gesperrt. Also eben für Afrika-Cup-Quali und möglichen Afrika-Cup etc. $100.000 Strafe gab es noch dazu. Insgesamt über $600.000 Strafen für den senegalesischen Verband. Achraf Hakimi und Ismaël Saibari wurden auf der marokkanischen Seite gesperrt. Saibari hat auch noch $100.000 Strafe wegen dieser Handtuch-Thematik bekommen. Über $300.000 Strafe für den marokkanischen Verband. Aber der wichtigste Punkt, die Beschwerde des marokkanischen Verbandes, der sagt, dass das senegalesische Team Artikel 82 und 84 der CAF-Regularien zum Afrika-Cup verletzt hat, der wird eben zurückgewiesen. Ja, jetzt ist mal ganz wichtig zu klären, wer ist denn dieser Disziplinarausschuss? Der ist unabhängig vom CAF-Präsidium, also ein eigenständiges Organ innerhalb der CAF, und er besteht aus 5 Mitgliedern aus den verschiedenen geografischen Regionen Afrikas, um eben Neutralität und Integrität zu gewährleisten. Die Mitglieder müssen unabhängig sein, das heißt, Mitglieder dürfen in den 4 Jahren vor ihrer Wahl in den Disziplinarausschuss keine vertragliche Beziehung zur CAF oder ihrem nationalen Verband gehabt haben und keinem Exekutivkomitee angehört haben. Das heißt, es schließt eben Präsidenten von nationalen Verbänden etc., schließt es alles aus. Die dürfen kein Mitglied des Disziplinarausschusses werden. Die Qualifikation muss sein, das Gremium setzt sich aus hoch angesehenen Anwälten und Richtern des Kontinents zusammen. Eigentlich ist Ousmane Kané aus dem Senegal der Vorsitzende dieses Disziplinarausschusses. Wegen der logischerweise bestehenden Interessenskonflikte in diesem Fall wurde er aber von der Entscheidung diesmal ausgeschlossen. Interimsmäßig stand ein Kenianer dem Disziplinarausschuss in diesem Fall vor, dazu dann noch Vertreter aus Südafrika, Ägypten, Tschad und Niger. Am 3. Februar hat der marokkanische Verband dann bekannt gegeben, dass er gegen das Urteil des CAF-Disziplinarausschusses Einspruch einlegt, eben beim CAF-Berufungsausschuss. Kurz dazu, dieses Gremium befasst sich mit Einsprüchen gegen Entscheidungen, die zuvor vom CAF-Disziplinarausschuss getroffen wurden. Also auch hier ist wichtig, Unabhängigkeit. Es ergeht als unabhängiges Gremium, um sicherzustellen, dass rechtliche Vorschriften und Disziplinarmaßnahmen korrekt angewendet werden. Und was auch sehr entscheidend ist, ist es die Finalität. Die Entscheidungen des CAF-Berufungsausschusses sind innerhalb der CAF-Struktur endgültig, sofern kein Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS eingelegt wird. Also, halten wir fest, CAF-Disziplinarausschuss fällt ein Urteil, aber Marokko geht dagegen vor und zieht vor den CAF-Berufungsausschuss. Und der setzt sich so zusammen. Das Gremium besteht in der Regel aus 9 Mitgliedern, also einem Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden und 7 weiteren Mitgliedern. Die werden auf der CAF-Generalversammlung auf Vorschlag des Exekutivkomitees gewählt. Und auch hier ist eben gegeben, dass geografische Vielfalt berücksichtigt wird. Also es sollen Vertreter aus verschiedenen geografischen Regionen Afrikas vertreten sein, um eben wieder eine faire und integre Rechtsprechung sicherzustellen. Auch wieder wichtig, keine Doppelmandate. Mitglieder dürfen nicht gleichzeitig dem CAF-Exekutivkomitee oder einem anderen ständigen Ausschuss der CAF angehören. Also man soll wirklich komplett unabhängig von allen anderen CAF-Komitees und Ausschüssen sein. 4 Jahressperrfrist heißt es wieder. Vorsitzende und Stellvertreter dürfen in den 4 Jahren vor ihrer Wahl keine vertragliche Beziehung zur CAF oder zu einem nationalen Mitgliedsverband unterhalten haben. Weiter geht's, jetzt mal weg von diesen ganzen Zusammensetzungen. Am Dienstag haut uns plötzlich diese Nachricht um. Der CAF-Berufungsausschuss hat entschieden, dem Protest von Marokko wird stattgegeben. Schock an allen Orten. Damit hat wirklich niemand gerechnet. Marokko kriegt mit 2 Monaten Verspätung den Afrika-Cup-Titel zugesprochen. Schauen wir mal drauf, was sagt diese Entscheidung im Wortlaut. Die Entscheidung der CAF-Disziplinarkommission wird aufgehoben. Die CAF-Berufungskommission stellt auch noch fest, dass das Verhalten der senegalesischen Mannschaft eben unter die Artikel 82 und 84 des Reglements des Afrika-Cups fällt. Der von dem marokkanischen Verband eingelegte Einspruch wird stattgegeben. Es wird festgestellt, dass der senegalesische Verband durch das Verhalten seiner Mannschaft gegen Artikel 82 des Reglements des Afrika-Cups verstoßen hat. Und in Anwendung von Artikel 84 des Reglements wird erklärt, dass die senegalesische Mannschaft das Spiel verloren hat, wobei das Ergebnis mit 3:0 zugunsten Marokkos gewertet wird. Dazu werden auch noch weitere Strafen verändert. Saibari muss keine 100.000 Euro zahlen, seine Sperre wird auch noch reduziert. Auch die Geldstrafen für den marokkanischen Verband fallen deutlich geringer aus. Wichtige Einordnung, die ich da noch dazu bringen will. Man kann zu der Entscheidung stehen, wie man will, aber es ist vollkommen logisch, dass nur die marokkanischen Strafen reduziert werden. Der senegalesische Verband hat keinen Einspruch gegen seine Strafen eingelegt und Marokko natürlich auch nicht gegen die senegalesischen Strafen. Ob das Reduzieren jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber es ist logisch, dass Senegals Strafen nicht neu verhandelt und besprochen wurden und Marokkos eben schon. Also so viel nur dazu, weil ich auch gelesen habe, wie kann es denn sein, dass nur Marokkos Strafen reduziert wurden? Naja, gegen die senegalesischen Strafen ist halt einfach kein Einspruch eingelegt worden. Mittlerweile wissen wir auch, dass nur 5 der 9 Mitglieder des CAF Appeal Boards, also eben dieses Ausschusses, die Entscheidung getroffen haben. 4 weitere Mitglieder waren nicht anwesend. Der Vorsitzende kam aus Nigeria, der Co-Vorsitzende aus Kap Verde, dazu Tunesien, Togo und Malawi. Zum tunesischen Vertreter kommen wir dann auch noch, da gibt es auch noch mal eine Thematik. Jetzt blicken wir also mal auf den Artikel 82 und 84 der Afrika-Cup-Regularien, die ja Grundlagen für die Entscheidung des Berufungsausschusses sind. Weil in Artikel 82 heißt es, wenn eine Mannschaft aus irgendeinem Grund vom Wettbewerb zurücktritt, nicht zu einem Spiel antritt, sich weigert zu spielen oder das Spielfeld vor dem regulären Spielende ohne Genehmigung des Schiedsrichters verlässt, gilt sie als Verliererin und scheidet endgültig aus dem laufenden Wettbewerb aus. Dasselbe gilt für Mannschaften, die zuvor durch eine Entscheidung der CAF disqualifiziert wurden. Wir sprechen auch über Artikel 83, kommen gleich dazu, wieso. Eine Mannschaft, die zum festgelegten Anpfiff oder spätestens 15 Minuten danach nicht spielbereit auf dem Spielfeld erscheint, verliert das Spiel kampflos. Der Schiedsrichter hat die Abwesenheit der Mannschaft festzustellen und in seinem Spielbericht zu vermerken. Die endgültige Entscheidung in dieser Angelegenheit trifft das Organisationskomitee. Jetzt hat noch abschließend, gleich geschafft mit diesen ganzen Paragraphen, Artikeln etc., jetzt noch 84. Eine Mannschaft, die gegen die Bestimmungen der Artikel 82 und 83 verstößt, wird endgültig aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Diese Mannschaft verliert ihr Spiel mit 0:3, es sei denn, der Gegner hat zum Zeitpunkt der Unterbrechung des Spiels bereits ein günstigeres Ergebnis erzielt. In diesem Fall bleibt dieses Ergebnis bestehen. Das Organisationskomitee kann weitere Maßnahmen beschließen. So, und jetzt auf in die große Welt der Spekulation. Auf den ersten Blick, 82 und 84 werden erfüllt. Senegal hat das Spielfeld vor dem regulären Spielende ohne Genehmigung des Schiedsrichters verlassen. Check. Also greift Artikel 84 nun und das Spiel wird mit 0-3 gewertet. Naja, hier gibt es eben ganz unterschiedliche Meinungen. Ich habe mir unglaublich viele Podcasts, Meinungen und Beiträge von Sportjuristen und auch anderen Journalisten durchgelesen und für mich ein wenig vorsortiert und will euch mal ein bisschen jetzt abholen, was denn da die großen Talking Points sind. Ein vormaliges südafrikanisches Mitglied des CAF-Disziplinarausschusses, Raymond Huck, macht einen wichtigen Punkt. Er merkt an, in Artikel 84 heißt es, eine Mannschaft, die gegen die Bestimmungen der Artikel 82 und 83 verstößt. Es heißt nicht, eine Mannschaft, die gegen die Bestimmungen der Artikel 82 oder 83 verstößt. Seine Schlussfolgerung daraus, erst wenn der Schiedsrichter die Abwesenheit der Mannschaft auch feststellt, greift Artikel 84. Er sagt, in diesem Fall ist es klar, dass 84 nicht greift und somit auch keine 0-3-Wertung möglich ist, weil nicht gegen 82 und 83 verstoßen wird, sondern nur gegen 82 oder 83, so wie es eben nicht in den Regularien steht. So, dann gibt es noch eine weitere Anmerkung des kenianisch-britischen Journalisten Ali Haworth, der Artikel 44 der Afrika-Cup-Regularien ins Spiel bringt. Im ersten Absatz heißt es dort, gegen die Entscheidungen des Organisationskomitees und des Disziplinarausschusses kann beim Berufungsausschuss Berufung eingelegt werden, nicht jedoch gegen Entscheidungen, die als endgültig erklärt werden. Nun die Frage, wurde die Entscheidung als endgültig erklärt durch den Disziplinarausschuss? Weiß man nicht genau, ist nicht geklärt. Und es geht noch weiter. In Absatz 3 von Artikel 44 heißt es, der Einspruch muss innerhalb von 3 Tagen nach Übermittlung der Entscheidung des Organisationskomitees oder des Disziplinarausschusses per Fax oder E-Mail beim CAF-Sekretariat per Fax oder E-Mail eingehen. Hier die Frage, war der Einspruch rechtzeitig? Das Urteil kam am 28. Januar 2026, der Einspruch wurde aber erst am 3. Februar 2026 öffentlich gemacht. Nach Adam Riese sind das mal Minimum 5 Tage, also vielleicht hat man sogar diese Einspruchsfrist überschritten. Aber am Ende sind wir noch nicht. Absatz 5 besagt, während der Endrunde des Afrika Cup sind alle Entscheidungen der Disziplinarkommission mit Ausnahme derjenigen, die Anwendungen von Disziplinarmaßnahmen betreffen, die auf der Grundlage der Berichte des Schiedsrichters verhängt wurden, endgültig und unanfechtbar. Das ist eben am unklarsten. Die Entscheidung war nach dem Turnier, 10 Tage nach dem Finale. Kann man hier also noch von während der Endrunde sprechen? Und die zweite Frage, was war die Grundlage der Entscheidung des Disziplinarausschusses? Das ist nämlich entscheidend, ob das Urteil also endgültig und unanfechtbar war. Weil wenn dem so ist, dann ist es egal, ob Marokko einen Einspruch einlegen will, es wäre einfach nicht mehr möglich gewesen. Und das muss jetzt eben geklärt werden. Soweit so kompliziert, das sind die rechtlichen Grundlagen, die die Afrika-Cup-Regularien liefern, aber es geht natürlich auch nochmal darüber hinaus. Der Afrika Cup ist ein Turnier der CAF, die zur FIFA gehört und obersticht in dem Fall wahrscheinlich unter. Also gelten ja auch noch die FIFA-Regularien oder halt auch Laws of the Game. Und was steht da so Spannendes drin? Artikel 5.2. Die Entscheidungen des Schiedsrichters zu spielrelevanten Sachverhalten, einschließlich der Frage, ob ein Tor erzielt wurde oder nicht, sowie zum Spielergebnis, sind endgültig. Die Entscheidungen des Schiedsrichters und aller anderen Spieloffiziellen müssen stets respektiert werden. Und in diesem Fall hat der Schiedsrichter entschieden, dass der Senegal das Spiel trotz des Kabinengangs fortsetzen darf. Der Schiedsrichter auf dem Platz hat das Spiel wieder freigegeben und somit klargestellt, meiner Einschätzung nach kann das Spiel fortgesetzt werden und muss nicht abgebrochen werden. Senegal hat ja bereits angekündigt, Einspruch bei der höchsten rechtlichen Sportinstanz einzulegen, dem CAS. Und hier gibt es eben einen Fall, der zwar nicht ganz ähnlich ist, sogar eher umgekehrt, der aber den Case der Senegalesen stützt. Kurze Einordnung. CAF Champions League Finale 2019. Rückspiel zwischen Esperance de Tunis und Wydad AC. Beim Stand von 1-0 für Esperance wurde Wydad ein Tor durch den VAR aberkannt, was dazu führte, dass das Team von Wydad den Platz verließ. Der Schiedsrichter brach die Partie daraufhin ab. Nun aber die Entscheidung des Afrikanischen Fußballverbandes oder des Disziplinarkomitees, es gibt eine Neuansetzung. Beide Teams, Wydad und Esperance, ziehen vor den CAS und der entscheidet relativ eindeutig, das Spiel wurde durch den Schiedsrichter abgebrochen und wird dementsprechend für Esperance gewertet. Man folgte also der Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters und kassierte das Urteil des Afrikanischen Fußballverbandes wieder ein. Folgt man jetzt diesem Beispiel, also folgt der CAS erneut der Schiedsrichterentscheidung, dann wird Senegal erneut zum Sieger erklärt werden. Auf der Grundlage von Artikel 5.2, die Entscheidungen des Schiedsrichters zum Spielergebnis sind endgültig. So, ihr denkt, das war's schon? Nee, Einen habe ich noch für euch. Es gibt nämlich auch noch große Diskussionen um die legitime Besetzung des CAF-Berufungsausschusses. Ich habe doch gesagt, ich komme nochmal auf den tunesischen Vertreter zu sprechen. Mouess Ben Taha Nasri wurde im Juli 2023 für die Amtszeit von 2023 bis 2027 in den CAF-Berufungsausschuss gewählt. Und ihr erinnert euch, Mitglieder dürfen in den 4 Jahren vor ihrer Wahl keine vertragliche Beziehung zur CAF oder zu einem nationalen Mitgliedsverband unterhalten haben. So, aber Nasri ist Anfang 2025 Präsident des tunesischen Fußballverbands geworden. Was machen wir jetzt draus? Durfte er überhaupt noch in diesem Ausschuss sitzen? Durfte er an der Entscheidung mitwirken? Dieser Fall ist unklar und schwammig, er wirft aber eben die nächsten Fragen auf und natürlich stürzen sich auch die Senegalesen jetzt darauf, weil sie sagen, der hätte da gar nicht sitzen dürfen, der hätte an dieser Entscheidung gar nicht mitwirken dürfen. Halten wir nochmal unter dem Strich fest. Der Zeitpunkt, absolute Katastrophe. Wie kann es mehr als 6 Wochen zwischen Einspruch von Marokko und der Entscheidung des CAF-Berufungsausschusses dauern? Im digitalen Zeitalter. Ein Treffen des Ausschusses muss ja nicht mal mehr in persona stattfinden. Das ist eine absolute Blamage für diesen Ausschuss. Dann die Entscheidung. Es gibt sehr viele Argumente, die man dagegen erheben kann. Und es ist auch gar nicht weiter ausgeführt. Es wird sich einfach nur auf diesen Artikel 82 und 84 bezogen und auch nicht genauer definiert, wie diese Entscheidung zustande kam. Die prominentesten Gegenargumente habe ich euch ja schon genannt und das Thema ist noch lange nicht vorbei. Aber wir müssen halt auch befürchten, dass das CAS-Urteil nicht mehr vor der WM kommt, wir irgendwann dann im August oder September hören, okay, übrigens, der CAS hat das Urteil einkassiert, Senegal bleibt der Afrika-Cup-Sieger und alles geht von vorne los, beziehungsweise eigentlich nicht, weil dann ist es endgültig, dann kann Marokko auch vor keine weitere Instanz ziehen. Das, was der CAS entscheidet, den der CAS zum Sieger erklärt, der wird auch der legitime Afrika-Cup-Sieger 2026 sein. Mein Bauchgefühl sagt aktuell auch, dass Senegal sehr gute Chancen hat, diesen Fall zu gewinnen. Es gibt auch Hoffnung auf ein schnelles Urteil. 2019 in dem eben zitierten Wydad-Fall lagen zwischen Einspruch und Urteil beim CAS 2 Wochen. Also mal abwarten, wie schnell wir hier neue Infos bekommen. Solange wird das Thema auf jeden Fall brodeln. Wenn es jetzt ein paar Monate dauert, wird es wahrscheinlich irgendwann auslaufen und dann erst wieder hochkochen, wenn wir eben das neue Urteil haben. Kommen wir noch zum dritten Punkt. Was sind die Folgen für den afrikanischen Fußball? Als allererstes muss man sagen, es gibt auf allen Seiten nur Verlierer. Die Marokkaner sind zwar Sieger des Afrika-Cups 2026, aktuell auf dem Papier, aber diese 50-jährige Sehnsucht, dieses Turnier zu Hause, jetzt ohne Party, ohne die großen Feierlichkeiten, ohne Paraden zu beenden, Sieger zu werden, ohne dass die Spieler all das mitnehmen können, ohne dass die Fans gegenseitig sich hochputschen können beim Feiern. Ich war dabei nach dem Halbfinale, wie es da abging auf den Straßenrabatts. Ja, das ist einfach, es ist eine Schande. Der 2. Titel von Marokko beim Afrika Cup hätte einfach andere Bilder liefern müssen. Und so wie es jetzt gelaufen ist, ist es ein bisschen ein Imageverlust für Marokko. Aber vor allem diese Feierlichkeiten, um die man gebracht wurde, jeder, die bleiben natürlich trotzdem stehen, obwohl man jetzt auf dem Papier der Sieger ist. Ja, da kann Brahim Diaz mal kurz die Hand heben. Da können ein paar Raketen in Casablanca hochgehen. Aber das, was man Marokko genommen hat, das werden sie nicht zurückbekommen. Auch der Senegal ist ja jetzt aktuell ein großer Verlierer. Man hat keinen offiziellen Titel mehr. Man hat hohe Strafen kassiert. Und falls man dann doch irgendwann zum Sieger erklärt wird, wird auch immer dieser Makel an dieser Trophäe kleben. Das wird man nicht mehr loswerden. Und der größte Verlierer ist natürlich der afrikanische Fußballverband. Vertrauensverlust in die eigenen Gremien noch und nöcher. Man hat ein schreckliches Bild in der Welt abgegeben. Wie kann man so einen Prozess, der auf Artikeln, die 4 Zeilen lang sind, 2 Monate warten? Wie kann man so lange brauchen, um dieses Urteil zu fällen, in Zeiten, in denen man sich online treffen kann und dieses Meeting am Tag nach dem Einspruch abhalten kann? Und da gibt es auch nicht so viele Sachen, die wichtiger sind in dem Moment. Deswegen verstehe ich einfach nicht, wie es so lange hat dauern können und wie man den eigenen Wettbewerb so in den Schmutz ziehen kann. Das Premium-Produkt Afrika Cup, der wichtigste sportliche Wettbewerb auf dem ganzen Kontinent. Ja, und dieses Bild bleibt am Ende stehen, weil die Gremien es nicht schaffen, schneller zusammenzukommen, um eine Entscheidung zu treffen. Und wie alles jetzt abgelaufen ist, wie kurz dieses Statement ist, wie kurz die Begründungen sind, ohne dass auf mögliche etwaige Punkte Bezug genommen wird, ob man darüber diskutiert hat, ist einfach eine absolute Katastrophe. Und die Folgen sind ja auch noch nicht absehbar. Wie lange wird es dauern, bis der Afrika-Cup diese Ereignisse wieder abschütteln kann, bis er wieder geschaut werden kann, ohne dauernd auf dieses Spiel und die Folgen reduziert zu werden? Also die Welt wird sich die nächsten 10 Jahre den Mund zerreißen. Ja, okay, aber erinnert ihr euch noch 2026? Mal schauen, ob das Finale jetzt überhaupt Bestand hat oder ob noch irgendwem einfällt, dass er jetzt hat Beschwerde einlegt. Also der Schaden, der angerichtet ist, ist unglaublich. Und das muss man der CAF komplett ankreiden. Man hat alte Wunden aufgerissen und man spaltet Afrika mit dieser Entscheidung. Und es wird auch immer mehr sichtbar. Es gibt viel Solidarität mit Senegal, sogar teilweise aus Algerien und Ägypten. Also es ist jetzt nicht Nordafrika gegen den Rest, wie es vielleicht manchmal schon war, sondern eher nur Marokko gegen den Rest von Afrika in diesem Fall. Manch einer kann jetzt in Marokko sagen, daraus ziehen wir Stärke, wir gegen den Rest der Welt. Aber das ist einfach komplett kurzfristig gedacht. Der afrikanische Fußball kann nur gemeinsam wachsen. Man muss nicht bei allem einer Meinung sein. Aber diese Spaltung, die jetzt gerade passiert, diese Verbindungen, die aufgebrochen werden, Wunden, die aufgerissen werden, die schwächen den Fußball, also den afrikanischen Fußball. Klar, Patrice Motsepe als Präsident der CAF war nicht an dieser Entscheidung beteiligt. Er war weder Teil des Disziplinarausschusses noch Teil des Berufungsausschusses. Aber es bleibt halt trotzdem an ihm kleben und natürlich wird jetzt gemunkelt, ob da nicht auch viel hinter den Kulissen abgelaufen ist. Was uns zum letzten Punkt führt. Marokko und die CAF, mittlerweile ein Abhängigkeitsverhältnis? Marokko hilft dem afrikanischen Fußballverband eigentlich immer. Man ist Gastgeber bei Turnieren, die keinen wirtschaftlichen Gewinn versprechen. Das heißt, auf den Afrika-Cup der Männer gibt es natürlich immer wieder Bewerber, gibt es immer wieder Nationen, die es zu sich holen wollen, die Fördergelder haben wollen, die in Infrastruktur investieren, die davon profitieren. Aber es gibt halt auch so viele Turniere in Afrika, die eben nicht so wirtschaftlich lukrativ sind, wie eben der Afrika-Cup der Frauen, Futsal-Turniere etc. Es gibt ganz viel und immer dann springt Marokko ein. Man ist Gastgeber für die CAF Awards, auch hier wird großer Aufwand betrieben. Man ist Gastgeber für so viele Länderspiele in jeder Länderspielpause, weil eben einige Nationen als eigentliches Heimteam kein geeignetes Stadion haben und auf Marokko ausweichen. Und immer wenn die CAF in den letzten Jahren nicht mehr weiter wusste, wer was ausrichtet, dann ist Marokko eingesprungen. Das sieht man dran, dass man ja jetzt eigentlich zum dritten Mal in Folge den Afrika-Cup der Frauen austragen sollte, dass U17 Afrika-Cups immer in Marokko stattfinden und die Bedingungen eigentlich immer top sind. Und das hat Motsepe auf der PK vor dem Finale sogar bestätigt. Also er hat sich da hingesetzt und hat gesagt, immer wenn wir nicht wissen, wer es ausrichten soll, dann springt Marokko in die Bresche. Und Marokko hat dann eben jetzt nach diesem Urteil des Disziplinarausschusses mal gezeigt, wie mächtig es ist. Fawzi Lekia, der Präsident des marokkanischen Fußballverbands und auch Vizepräsident von CAF, hat das nächste Treffen des CAF-Exekutivkomitees in Tansania einfach mal boykottiert, hat durch Abwesenheit ohne Absage geglänzt. Und eigentlich mussten da ganz wichtige Themen besprochen werden, wie eben, was macht man mit diesem Finale, was sind die Lehren aus diesem Finale, wie macht man weiter mit dem Afrika-Cup der Frauen, der ja eigentlich kurz danach angestanden ist. Und all das hat er einfach mal ohne Kommentar boykottiert und Motsepe hat dazu auch nichts gesagt, hat keine Kritik geäußert an dieser Abwesenheit und es lässt schon tief blicken, dass man bei der CAF so ein bisschen Angst hat, es sich mit Marokko zu verscherzen. Und jetzt gibt es eben noch diese Posse um den Afrika-Cup der Frauen. Marokko, eigentlich ja Gastgeber, hat nach den Ereignissen des Afrika-Cups der Männer plötzlich geblockt. Das Datum ist unrealistisch, man muss das Turnier verschieben. Aber die CAF ist dabei geblieben. Nein, alles läuft wie geplant, um dann 12 Tage vor dem Start doch eine Verschiebung bekannt zu geben. CAF nennt bis heute keine Gründe, führt immer unvorhersehbare Umstände an, aber eigentlich weiß jeder, Marokko hat sich nicht gerade bemüht, der CAF hier entgegenzukommen und das Turnier rechtzeitig auszurichten. Ja, da gab es ja auch ganz wilde Gerüchte, beziehungsweise nicht nur Gerüchte. Südafrika hat ja sogar die Sportministerin verkündet, okay, wir stünden bereit. Aber das wäre natürlich dann auch wieder was für die Zukunft gewesen, wenn man dieses Turnier jetzt Marokko weggenommen hätte, nachdem ja doch die Organisation schon teilweise angelaufen ist. Aber was jetzt halt am Ende stehen bleibt, ist ein Turnier, das 12 Tage vor dem Start verschoben werden muss und ein Millionengrab für viele ist. Teams aus Afrika hatten schon Quartiere und Flüge gebucht, kriegen das Geld jetzt nicht zurück. Sponsoren springen wegen Unsicherheit ab, also auch der afrikanische Fußballverband ist betroffen. Also es ist einfach ein katastrophales Bild von außen, was der Verband da abgibt. Das Vertrauen in die CAF ist komplett gestört. Aktuell sagt Motsepe ja noch, der Afrika-Cup der Männer findet auf jeden Fall 2027 in Tansania, Uganda und Kenia statt. Aber wie viel ist dieses Wort eigentlich noch wert, wenn das jetzt mit dem WAFCON eigentlich ähnlich gemacht hat, um dann am Ende doch zu verschieben? Weil es gab ja die Gerüchte, dass der 2027er Afrika Cup auf 2028 verschoben wird, um danach dann in den Vierjahresrhythmus zu wechseln. Und all das ist eben ein Bild, das gezeichnet wird vom afrikanischen Fußballverband, dass man ihm nicht mehr vertrauen kann, dass man auf seine Ankündigungen nicht mehr so viel geben kann. Und deswegen ist auch Motsepe eben, obwohl er vielleicht mit den operativen Entscheidungen nichts zu tun hatte in diesem Fall, absolut beschädigt. Der ganze Fall zeigt einfach, die CAF hat sich abhängig gemacht von Marokko. Übrigens auch noch, im April sind der Futsal-Afrika-Cup der Männer und Frauen in Marokko geplant. Was passiert denn jetzt, wenn der CAS Anfang April den Titel wieder an Senegal gibt? Man weiß es nicht, man kann es nur vermuten. Und deswegen ist es aktuell ein bisschen schwierig, wirklich Motsepe zu stützen und Motsepe gut zu heißen als CAF-Präsidenten. Und deswegen muss man das Thema auch einfach mal ansprechen, auch in den deutschen Medien. Motsepe ist der große Verlierer dieser ganzen Thematik. Nicht nur, dass es unglaubliche Kritik an ihm gibt, weil er als treibende Kraft dahinter gilt, den AFCON nur noch alle 4 Jahre anstatt alle 2 Jahre auszurichten. Auch wird sein Verhältnis zu Marokko und vor allem der FIFA eben immer stärker hinterfragt. Er ist der CAF-Präsident von Gianni Infantinos Gnaden. Er hat ihn immer gestützt, hat für ihn Wahlkampf gemacht, hat zum Telefon gegriffen, wenn mögliche Gegenkandidaten zu stark geworden sind. Es gab 2021 vor Motsepes Wahl zum CAF-Präsidenten 3 Gegenkandidaten. Infantino vermittelte und alle 3 zogen ihre Kandidatur zurück. 2025 kokettierte dann Samuel Eto'o mit einer möglichen Kandidatur, zog aber ebenfalls nicht durch. Es gibt noch das Fiasko um die African Super League, ursprünglich eine Infantino-Idee, die Motsepe durchzog und damit voll auf die Nase gefallen ist. Er versprach Umsätze von bis zu 200 Millionen Dollar mit dem Clubwettbewerb. Es fand eine Ausgabe statt, wurde zum Reinfall und ist jetzt still und heimlich beerdigt worden. Ansprechen sollte man ihn darauf heute lieber nicht mehr. Aber insgesamt, was ich nur sagen will, ich will jetzt nicht das Feld zu groß aufmachen und alles an ihm aufhängen. Aber es ist einfach, er steht für den Verband, der gerade ein katastrophales Bild abgibt in allen Zusammenhängen. Ja, wieso kann ein CAF-Präsident zulassen, dass ein Gremium erst 2 Monate später zusammentritt? Nee, da musst du eigentlich Druck drauf machen, dass dein wichtigster Wettbewerb spätestens 10 Tage nach Turnierende geklärt ist. Und wenn der Disziplinarausschuss seine Entscheidung eben 10 Tage nach Turnierende fällt, dann steht diese Entscheidung. Und wenn es diesen Einspruch gibt, okay, die Rechtswege sind legal zugelassen, Marokko hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, sondern ist einfach nur einen rechtlichen Weg gegangen, dann muss ich Druck auf dieses Berufungskomitee machen, dass eben eine Entscheidung zeitnah gefällt wird. Und ob die sich 2 Monate später zusammensetzen oder eben 2 Tage danach, macht für die Entscheidung eigentlich ja keinen Unterschied. Die Paragraphen und Vorschriften, aufgrund dessen sie ihre Entscheidung fällen, die waren auch schon 2 Tage nach dem Einspruch da. Und all das ist einfach katastrophal und Motsepe steht deswegen auch mit seinem Namen für all das. Und ich will jetzt keine Schmutzkampagne gegen ihn hier lostreten oder was weiß ich, aber es muss einfach hinterfragt werden und eben in diesem Zusammenhang auch, wie es sein kann, dass man solche Spielchen wie mit dem Afrika-Cup der Frauen und den ganzen anderen Thematiken jetzt aktuell zulässt und auch sich nicht klar dagegen ausspricht, dass der Vizepräsident einfach mal ohne Entschuldigung ein Exekutivkomitee-Meeting schwänzt. Ja, deswegen, es gibt viele Fragen und wie immer wenig Antworten von Motsepe. Das Einzige, was wir haben, ist von ihm die Aussage, dass ein mögliches CAS-Urteil akzeptiert werden wird, was für mich schon wieder so ein bisschen so ein Vorbeugen ist, beziehungsweise ein Hinarbeiten darauf. Naja, auch Motsepe denkt, dass der CAS diese Entscheidung einkassieren wird und er hat von Anfang an gesagt, okay, was der CAS sagt, ist dann auch endgültig. Aber wie dann Marokko reagiert und was passiert, wenn Marokko plötzlich sagt, okay, ey, wir haben hier so viel Geld in den Fußball investiert, wir haben Stadien gebaut, die neuesten Standards entsprechen, die besser sind als sonst wo in Afrika, aber wir helfen euch einfach nicht mehr, wenn es um solche Wettbewerbe wie den Afrika Cup der Frauen, wie um Futsal-Wettbewerbe, wie um Afrika Cups der Junioren geht, dann steht Motsepe wieder vor einem ganz anderen Problem und all das gibt es zu beachten und darf nicht totgeschwiegen werden. Ihr seht, da ist richtig, richtig viel kaputt gegangen. Das Image des afrikanischen Fußballs hat sehr gelitten und das, obwohl er doch wichtiger denn je ist. Nie gab es so viele afrikanische Spieler in den Top 5 Ligen, Tendenz steigend. Jeder weiß, dass in Afrika die Zukunft des Fußballs liegt. Hier schlummert so viel Potenzial, so viel Talent. Der erste afrikanische Weltmeister ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Nationalmannschaften werden immer besser. Der Afrika Cup eigentlich auch immer professioneller, das Niveau der Spiele immer besser. Im Finale standen, wie gesagt, so viele Superstars auf dem Feld. Die ganze Welt hat zugeschaut und was hängen bleibt, ist leider mal wieder nicht das Sportliche. Und mit diesen Verbandsstrukturen, diesen Berichterstattungen, dieses Bild, das man nach außen abgibt, blockiert CAF den afrikanischen Fußball und muss wirklich vorankommen und braucht auch einschneidende Veränderungen, wie auch immer die aussehen sollen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es weitergeht. Falls es hier wieder Veränderungen gibt, falls es neue Erkenntnisse gibt, werde ich auch nochmal eine Folge dazu aufnehmen. Aber mir war es jetzt wichtig, das große Bild mal aufzumachen. Nicht nur in kurzen Tweets, in kurzen TikToks das Ganze zu besprechen, sondern alle Aspekte so ein bisschen abzugrasen. Ich freue mich auch, wenn es Feedback gibt, wenn es noch andere Anregungen gibt, wenn ihr noch andere Paragraphen gefunden habt, die vielleicht auch Marokkos Position stützen. Ja, kann ja auch sein. Dann schreibt mir sehr gerne auf TikTok, auf Instagram, auf Twitter, überall. Ich lese es auf jeden Fall auch gerne per Mail, ist alles in den Shownotes drinnen. Bis dahin sage ich, macht's gut, wir hören uns bald wieder und dann geht's auch wirklich um sportliche Themen und um die Entwicklung im afrikanischen Fußball, vielleicht auch Interviews. Ich freue mich, wenn ihr weiter dabei bleibt. Bis dahin, ciao, ciao.